ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer.
Der Initiator, Herr Professor Bode, kam eines Tages zu mir und meinte, man, es wäre doch an der Zeit, jetzt in Kassel eine internationale Kunstausstellung zu machen. Ich habe ihn zunächst etwas verständnislos angeschaut und gesagt, gucken Sie mal zum Fenster raus, wir haben die Kriegsruinen noch nicht weg. Und jetzt soll ich Geld organisieren für eine internationale Kunstausstellung. Ich weiß nicht, wie man das in der Öffentlichkeit vertreten soll und wie man die Mittel dazu von Land und Bund zusammenbekommen soll. Ist es dann doch gelungen?
So beschrieb der damalige Kasseler Oberbürgermeister Lauritz Lauritzen den Start der Documenta im Jahr 1955. Was damals noch am Rande der Bundesgartenschau begann, ist heute eine der weltweit wichtigsten Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Jetzt wird die Documenta 70 Jahre alt und in Kassel wird das an diesem Wochenende gefeiert, unter anderem mit einem Kunstwerk zum Mitmachen. Wir blicken zurück auf 70 Jahre Documenta und sprechen über 7000 Palmen, die in diesen Tagen im Kasseler Wind flattern.
It's never a problem when artworks are in discussion. That's the best thing in the world. The problem is when people foreclose discussion.
Es ist nie ein Problem, wenn über Kunstwerke diskutiert wird. Ein Problem ist es, wenn Leute die Diskussion über Kunst abblocken. Kunst wird immer ein großer Katalysator sein, um das Feuer des Diskurses zu entfachen. Ich will, dass das passiert. Ich möchte keine Situation, in der alle übereinstimmen. Es ist viel wichtiger, dass wir miteinander sprechen. Denn nur wenn wir sprechen, bauen wir ein Vertrauensverhältnis auf.
So beschreibt die künstlerische Leiterin der kommenden Documenta 16, Naomi Beckwith, ihre Haltung zum Streiten über Kunst. Wo auch für Naomi Beckwith die Grenzen des künstlerisch Sagbaren liegen, dazu später mehr. Für Streit und Empörung jedenfalls hat die Documenta in den 70 Jahren ihrer Geschichte immer wieder gesorgt. Nicht immer sind daraus konstruktive Debatten geworden. Manches wurde zum Skandal erklärt und manches war tatsächlich einer. Jens Wellhöner blickt zurück.
Es ist das Jahr 2007. Trümmer vor der Kasseler Orangerie, wo eben noch ein Holzturm stand. Ein Gewittersturm hat das Kunstwerk des chinesischen Künstlers Ai Weiwei einfach umgeweht und in seine Einzelteile zerlegt. Besucher schauen geschockt. Doch der Schöpfer des zerstörten Turms ist fasziniert. Ai Weiwei im Gespräch mit einer Besucherin.
Better. And it is very nice. Die Kunst ist wunderbar geworden.
We all the product of nature, even me.
Wir alle sind ein Produkt der Natur und die Natur ist die größte Künstlerin, auch wenn sie als Gewittersturm daherkommt. Das sagt Ai Weiwei. Immer wieder war die Documenta in den 70 Jahren ihres Bestehens auch ein Sprungbrett für die internationale Karriere ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Karin Melchow hat alle Ausstellungen besucht, auch die erste Documenta im Jahr 1955. Ihre Familie war nämlich mit Documenta-Gründer Arnold Bode befreundet.
Für mich hatte die Documenta von Anfang an einen Zauber. Unglaublich spannend.
Karin Melchors Ehemann Hans Jörg hat auch die erste Documenta besucht, mit 17 Jahren. Damals hörte er sich die Reaktionen der Kasseler Bevölkerung an auf die große Kunst.
Typisches Beispiel, Franz Marc, blaues Pferd. Wie kann man dann ein Pferd blau malen? Oder Mädchen vorm Spiegel, Picasso. Mit so einer Missgeburt müsste man den Künstler mal ins Bett legen.
Ja, die Kasseler und ihre Documenta. Das war nicht immer eine Liebesgeschichte. 1982 zum Beispiel schmolz Josef Beuys die Kopie einer goldenen Zarenkrone ein und machte daraus einen goldenen Hasen. Die Empörung der Zuschauer war groß.
Also, man gehört ins Irrenhaus.
Schiff ist das. Ist ganz eine große Gemeinheit mit der Krone.
Das ist eine Irretat.
Der will nur auffallen.
Aber normal ist das nicht, was der macht.
Aber genau das ist es, was Karin Melchior den Documenta-Zauber nennt. Kunst, die keinen kalt lässt.
Ja, das ist das Geheimnis, das an ihr steckt.
Wie der Parthenon der Bücher im Jahr 2017. Die Nachbildung des Athena-Parthenon-Tempels aus Büchern, die irgendwo auf der Welt einmal verboten wurden.
Bis zum letzten Moment haben die Menschen da gestanden und miteinander geredet und eben genau über das Thema. Was ist verboten? Warum ist das verboten? Das kann doch nicht sein, sind ganz normale Dinge in dem Buch verhandelt.
Kunst, die für Gesprächsstoff sorgt, auch bei Menschen, die sonst nichts mit Kunst zu tun haben. Für Karin Melchior war der Parthenon einer der Höhepunkte in 70 Jahren Documenta. Ein Tiefpunkt folgte dann im Jahr 2022. Ein Antisemitismus-Skandal erschütterte die Weltkunstschau. Kommentatoren läuteten damals schon das Totenglöckchen der Ausstellung. Doch jetzt ist der Optimismus wieder groß, dank der Kuratorin der kommenden Documenta 16, Naomi Beckwith. Die Documenta erfindet sich wieder neu. Ein Markenzeichen seit 1955.
70 Jahre Documenta. Das Jubiläum wird an diesem Wochenende in Kassel gefeiert. Mit dabei ist natürlich die Kunsthalle Fridericianum, jener Ausstellungsort, an dem vor 70 Jahren alles begann und der bis heute den Mittelpunkt der Documenta bildet. Quasi als Geschenk zum 70. Geburtstag hat das Fridericianum eine künstlerische Intervention gestartet, die zum Mitmachen einlädt und im ganzen Stadtraum von Kassel zu sehen sein soll. 7000 Palmen, so heißt das Projekt der Konzeptkünstlerin Cosima von Bonin, bei dem grüne und weiße Wimpelketten mit einem stilisierten Palmenmotiv eine besondere Rolle spielen. Ich habe mit dem Direktor des Fridericianum, Moritz Wesseler, darüber gesprochen und ihn gefragt, was er mit dem Projekt verbindet.
Es bestand die Idee, nach der Documenta 15 wieder in die Öffentlichkeit zu gehen, wieder im Außenbereich vor dem Fridericianum Kunst zu präsentieren. Und irgendwann gab es eben ein Gespräch mit Cosima von Bonin über Wimpelketten. Wir hatten nämlich beide Wimpelketten erlebt in Kassel oder in Köln, in Ehrenfeld, und waren so begeistert davon, dass eine Wimpelkette das Potenzial hat, eine relativ düstere Gasse, eine relativ düstere Straße zu verwandeln in einen sehr positiven Ort. Wenn man sich vorstellt, dass da einfach so kleine Fähnchen über der Straße hängen, die sich dann im Wind ganz leicht bewegen, die dann vielleicht bunt sind, dann zaubert das vielen Menschen einfach gute Laune. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit den Wimpelketten. Und Cosima von Bonin hat sich dann auf das große Abenteuer eingelassen, sich zu befassen eben mit den Wimpelketten, weil eben in ihrer eigenen Praxis auch Silhouetten immer eine große Rolle spielen. Sie hat schon seit den 90er Jahren immer wieder in den Kunstwerken eben Silhouetten gezeigt, beispielsweise von Händen oder von Comicfiguren, die dann sozusagen auftauchen in ihren Gemälden. Insofern gab es dann eine ganz naheliegende Verbindung im Grunde zu den dreieckigen Silhouetten der klassischen Wimpelketten.
Und diese Wimpelketten, die wir ja normalerweise kennen, eben mit diesen kleinen Fähnchen in verschiedenen Farben, die irgendwie eine Partyatmosphäre oder ein Straßenfest oder so etwas signalisieren, die hat sie jetzt eben, wie Sie sagen, in der Form von Palmen als Silhouetten gestaltet, die in einer Reihe hängen. Was hat sie vor mit der Stadt und den Palmen?
Also einerseits hängen die Wimpelketten, die Palmwimpelketten schon am Fridericianum, auf dem Fridericianum, am Fridericianum, um das Fridericianum herum. Und wir haben versucht, eben in der gesamten Innenstadt von Kassel und dann in den folgenden Wochen auch in anderen Bereichen möglichst die Stadt zu schmücken und sichtbar zu machen, dass wir etwas Besonderes feiern. Natürlich Cosima von Bonin, aber natürlich insbesondere auch 70 Jahre Documenta. Darüber hinaus ist es so, und da freuen wir uns ganz besonders, dass wir eben unsere Mitbürgerinnen sozusagen integrieren können in das Projekt, dass wir sie teilhaben lassen können in dem Projekt. Denn in Fridericianum kann jeder Gast sozusagen sich eine Wimpelkette oder zwei Wimpelketten abholen, um damit sozusagen sein Wohnzimmer, sein Schulhof, sein Balkon und so weiter zu schmücken.
Das heißt, wir werden Teil einer sozialen Skulptur. Wie kam es zu dem Motiv der Palmen? Ist das etwas, was im Universum von Cosima von Bonin eine besondere Rolle spielt? Hat das eine symbolische Bedeutung oder ist es einfach nur hübsch?
Also ursprünglich war es so, dass wir gar nicht festgelegt waren auf die Palmen. Ich glaube, dass meine Kolleginnen und ich klar vor Augen hatten, wie viele verschiedene Motive es im Grunde in Silhouettenform im Werk von Cosima von Bonin gibt. Und irgendwann hat sie dann für sich aber eben, als sie verstanden hat, dass wir diesen spezifischen Kontext haben mit dem Jubiläum, für sich entschieden, dass sie sich konzentrieren möchte auf etwas, was dann doch einen Kasselbezug hat. Und das war dann für sie Palme, die sie ohnehin in ihrem Formvokabular hatte. Und durch diese Fokussierung auf die Palme war es ihr dann möglich, eben auch eine Hommage zu realisieren, eine Bezugnahme auf Joseph Beuys, auch wenn sie eigentlich gar nicht so richtig viel zu tun hat mit der künstlerischen Praxis von Joseph Beuys. Sie ist viel mehr anderen künstlerischen Traditionen verpflichtet. Ich nenne an dieser Stelle Daniel Noreen, der auch hier in Kassel 1982 auf der Documenta Windelketten präsentiert hat. Später noch natürlich ganz bekannt bei Skulpturenprojekt in Münster 1997 auch eben mit Windelketten gearbeitet hat.
Sagt Moritz Wesseler, Direktor des Fridericianum, über das Projekt 7000 Palmen der Künstlerin Cosima von Bonin. Der Bezug zu Joseph Beuys ist natürlich schon im Titel gegeben, denn Beuys hatte für die Documenta 7 im Jahr 1982 ein Landschaftskunstwerk geschaffen mit dem Titel 7000 Eichen, Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung. Dafür ließ er 7000 graue Basaltstelen vor das Fridericianum kippen, begleitet von jeweils einer dieser Stelen sollten dann 7000 Eichen in Kassel gepflanzt werden. Was bis zur folgenden Documenta dann auch geschah. Mit den 7000 Eichen hat Beuys Kassel zwar nicht in einen Wald verwandelt, aber doch das Stadtbild nachhaltig geprägt, berichtet Michael Pschibilla.
Es ist schwer in Kassel nicht über Joseph Beuys zu stolpern. Beuys findet sich hier an fast jeder Straßenecke. Seine Kunst besteht aus Bäumen. 7000 Eichen heißt das Flächenkunstwerk. Das Typische daran ist, neben jedem dieser Bäume steht ein Felsbrocken, eine Basaltstele. Daran ist ein Beuys-Baum sofort zu erkennen, erläutert Volker Schäfer.
Das war für Beuys auch sehr wichtig, dass dem lebendigen Wesen Baum ein völlig anderes Material entgegengesetzt wird oder als Dialog beigegeben wird. In dem mineralischen Gestein sind hunderte von Millionen Jahren Erdgeschichte verankert und das setzt sich jetzt in einen produktiven Gegensatz zu einem wachsenden Lebewesenbaum.
Schäfer ist Vorsitzender der Stiftung 7000 Eichen, die sich in Kassel um Erhalt und Pflege dieses ungewöhnlichen Kunstprojektes kümmert, gemeinsam mit dem Städtischen Gartenamt. Schäfer bietet auch immer wieder Exkursionen an, zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus, damit Besucher die Dimension dieses über das ganze Stadtgebiet verteilten Werkes erfassen können.
Also es ist ein Kunstwerk, was Beuys sich auch vorgenommen hat in dieser Dimension. Bei 7000 fängt es so an, dass man es auch wahrnimmt, dass man eigentlich auf Schritt und Tritt über die Steine, die ja den Bäumen zugeordnet sind, stolpert, was ja dann auch ein Stück des Nachdenkens in Gang setzen kann.
Die 7000 Eichen haben Kassel grüner gemacht. Sie haben Alleen geschaffen, wo es vorher nur öde Beton und Asphaltwüsten gab. Die Kasseler schätzen das und identifizieren sich inzwischen stark mit ihren 7000 Eichen.
Jetzt, wie es mit den Eichen halt umgesetzt worden ist, ist natürlich eine ganz schöne Geschichte.
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Stadt gewaltig gewonnen hat, weil sie enorm grüner geworden ist.
Also wie ich damals seine Steine da sehen habe, habe ich auch gedacht, oh Gott, wo bist denn hier gelandet? Aber ich muss heute fairerweise sagen, es waren tolle Sachen. Ne?
Wir sind froh, dass wir das haben.
Das war nicht immer so. Am Anfang war das Projekt ein Zankapfel. Viele Bürger stießen sich daran, dass tausende Basaltbrocken im Zentrum der Stadt rumlagen. Das sah aus wie ein Steinbruch und fiel in eine Zeit, in der Beuys ohnehin bei vielen als Spinner verschrien war. Inzwischen herrscht Einigkeit, dass Kassel dem Künstler mit dem unverzichtbaren Hut viel zu verdanken hat.
Michael Pschibilla über Joseph Beuys und seine 7000 Eichen. Zum 70. Geburtstag der Documenta gibt es jetzt 7000 Palmen, allerdings als grün-weiße Wimpelketten zum Aufhängen. Eine künstlerische Intervention zum Mitmachen, die in Kassel auf Begeisterung stößt, berichtet der Direktor des Fridericianum, Moritz Wesseler.
Was meine Kollegen und ich in den letzten Tagen erlebt haben, wenn wir durch die Stadt gegangen sind, wenn wir in der Stadt zusammen mit den Teams sozusagen die Wimpelketten aufgehangen haben, dann haben uns Menschen angesprochen, die gesagt haben, wow, was ist das denn? Das macht eine gute Laune. Also wir freuen uns sehr, dass wir jetzt schon in den Tagen der Vorbereitung so eine Rückmeldung von der Öffentlichkeit erhalten und bin natürlich total gespannt, wie es das jetzt in den nächsten Tagen ab dem Samstag entwickeln wird, wenn die Wimpelketten auch im Fridericianum erholt werden können. Ich kann versichern, dass jetzt in den Tagen vor der Eröffnung schon das Telefon nicht mehr stillstand, dass die Leute angerufen haben, wann kann ich meine Wimpelkette abholen? Kann ich sie im Pflegeheim aufhängen? Kann ich sie bei uns auf dem Schulhof aufhängen? Natürlich ist es alles möglich. Wir freuen uns über die Begeisterung, die in der Öffentlichkeit vorherrscht.
Moritz Wesseler, Sie sind ja seit 2018 Direktor des Fridericianum, ein Ort, der während der Documenta ja auch immer eine Spiel- und Ausstellungsstätte der Documenta ist, aber die natürlich zwischen den Documenta-Jahren auch zeitgenössische Kunst präsentiert. Wie funktioniert Kassel abseits der Documenta als Ort für Gegenwartskunst?
Das funktioniert sehr gut. Wir versuchen natürlich eine ganz eigene künstlerische Vision umzusetzen, ein ganz eigenes künstlerisches Profil zu haben. Der Fokus liegt auf Positionen, ganz eindeutig, die noch keine Präsenz in Deutschland hatten. Wir haben unlängst beispielsweise den Künstler, den afroamerikanischen Künstler Melvin Edwards präsentiert. Und das war die erste Ausstellung von Melvin Edwards in Deutschland. Da waren wir besonders dankbar, dass er die Einladung angenommen hat. Und wir sind auch sehr froh, dass sie aufstellen, das Europa-Debüt manifestieren konnte.
Und haben Sie das Gefühl, dass Kassel auch in den Jahren, in denen nicht das internationale Dokumentarpublikum kommt, eine Stadt ist, die aufgeschlossen ist für die zeitgenössische Kunst?
Absolut. Also die Dokumente hat eine große Wirkung gehabt auf die Begeisterung der Menschen für Kunst. Wir erleben es immer bei Führungen durch die Ausstellung, bei der Diskussion, die wir haben. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und es gibt eine große Begeisterung einfach, die wir versuchen natürlich auch für die Programmatik der Künstler Fridericianum umzusetzen.
Moritz Wesseler, Direktor des Fridericianum, über sein Haus, die Dokumenta und die wachsende Kunstbegeisterung der Kasseler Bevölkerung. Zum Gründungsmythos der Dokumenta gehört die vermeintlich radikale Abkehr von der Kunstpolitik der Nationalsozialisten. Von den Nazis als entartet verfolgte Künstler sollten hier rehabilitiert und die junge Bundesrepublik wieder in das internationale Kunstgeschehen eingegliedert werden. Doch vor einigen Jahren wurde bekannt, dass ausgerechnet einer der engsten Mitarbeiter von Dokumenta-Gründer Arnold Bode Mitglied der NSDAP und der SA gewesen war. Was also bleibt vom Gründungsmythos des künstlerischen Neuanfangs durch die Dokumenta? Unter anderem darum ging es in einer Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin, die ab Juni 2021 zu sehen war. Dokumenta, Politik und Kunst. Das war ihr Titel und Maria Ossowski hat damals für uns darüber berichtet.
Nein, sie stieg nicht wie Phönix aus der Asche in den Kunsthimmel der Moderne. Dazu klebte viel zu viel Schlacke an ihren Flügeln. Die erste Dokumenta 1955 wollte anschließen an jene Kunstentwicklungen und Richtungen, die ab 1933 als entartet galten. Der Präsident des Deutschen Historischen Museums, Raphael Groß.
Über das Wiederanknüpfen an die Moderne sollte der Bruch gekittet und die Kontinuität der Kunst markiert werden, um so dann einen künstlerischen und ästhetischen Neubeginn zu postulieren. Hinter der Fassade der Abgrenzung von der NS-Kunst verbargen sich allerdings in mehrfacher Weise NS-Kontinuitäten. Und der zeitgenössische kritische Gestus gegenüber den bundesrepublikanischen Verhältnissen verblasst.
21 Gründungsmitglieder hatte das erste Dokumentarteam rund um den sozialdemokratischen Künstler Arnold Bode. Davon waren 10 Mitglieder in der NSDAP, der SA oder der SS gewesen.
Während sich auf der einen Seite die Kuratoren um eine kunsthistorische Distanzierung vom NS bemühten und die Moderne ins Zentrum ihrer Ausstellung rückten, wurden auf der anderen Seite jüdische Künstler mit Ausnahme von Marc Chagall auf der ersten Dokumenta nicht gezeigt. Und noch bis vor einigen Tagen war unbekannt, dass der intellektuelle Kopf der ersten Dokumenta-Ausstellung, Werner Haftmann, nur wenige Jahre zuvor in Italien wegen Folter und Mord an italienischen Partisanen gesucht worden war.
Marc Chagalls großformatiges Bild »Die roten Dächer« empfängt die Besucherinnen und Besucher. Werner Haftmann zählte Chagall nicht zur Moderne, denn er schrieb, Zitat, »Kein Maler der Moderne war Jude«. Das stimmte nicht, das wusste er. Julia Voss, eine der Kuratorinnen.
Den Maler Rudolf Levi etwa kennt er aus seiner Zeit in Florenz. Auf der Dokumenta aber wird Haftmann Levi nicht zeigen. Wir aber stellen die beeindruckende Malerei von Levi aus, darunter sein letztes Selbstporträt von 1943. 1944 stirbt Levi auf der Deportation nach Auschwitz.
Es dürfte in den 50er Jahren praktisch niemandem aufgefallen sein, dass der Holocaust auf der Dokumenta in keiner Weise ein Thema darstellte, noch nicht einmal durch das Zeugnis von Werken ermordeter jüdischer Künstlerinnen und Künstler. Denn damit lag die Dokumenta genau auf der Linie der damaligen Diskussion bzw. Nicht-Diskussion.
Die großen Dokumenta-Diskussionen begannen später. Studenten protestierten, als die 68er Dokumenta die amerikanische Pop-Art feierte. Ab 72 wilderte Harald Seemann in Subkulturen. Die Abkehr von der Konsumkultur wurde gefeiert. Das Beeindruckende der Ausstellung zum einen, es ist ein Wiedersehen mit guten alten Bekannten, weltberühmten Kunstwerken, die in Kassel ausgestellt waren, Max Beckmanns Eisgang beispielsweise oder Gerhard Richters Graues Bild von 1975, auf dem er lediglich die Machart und das Jahresdatum seines Werkes vermerkte. Beuys ist dabei, Lehmbrucks Knieende, auch Willi Sitte. DDR-Kunst war am Anfang, 1955, zunächst komplett unerwünscht, denn die neue Euphorie für die Moderne richtete sich vor allem gegen den Osten und gegen den sozialistischen Realismus.
Mit dem Ausschluss des sozialistischen Realismus, der laut Haftmann das Gegenbild der Moderne verkörpere, hatten die Ausstellungsmacher eine dezidierte Grenzmarkierung gen Osten gezogen. Und sie hatten ein Aushängeschild gleich, die außenpolitische Leitlinie der Bundesrepublik, die Westintegration, ideologisch unterstrichen.
Erst 1977 waren DDR-Künstler eingeladen. Manche Dokumentamacher der ersten Stunde waren entsetzt. Theodor Heuss, ein Freund der Dokumenta, sagte einst, mit der Politik lässt sich keine Kultur machen, vielleicht aber kann man mit der Kultur Politik machen.
Maria Ossowski über die Ausstellung Dokumenta, Politik und Kunst, die 2021 im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen war. Ein Jahr nach Eröffnung dieser Ausstellung stand die Dokumenta dann im Zentrum einer heftigen politischen Auseinandersetzung. Denn einige der vom Kuratorenkollektiv Ruan Grupa präsentierten Kunstwerke hatten klar antisemitische Inhalte. Auch gegen die Findungskommission für die künstlerische Leitung der nächsten Dokumenta gab es Antisemitismusvorwürfe. Erst im Juli 2024 wurde eine neue Kommission vorgestellt, die tatsächlich bis Ende des Jahres eine künstlerische Leiterin für die Dokumenta 16 präsentieren konnte. Naomi Beckwith, die Chefkuratorin des New Yorker Guggenheim Museums. Im März stellte Naomi Beckwith in Kassel ihr kuratorisches Konzept für die Dokumenta 16 vor. Jens Wellhöhner war für uns dabei.
Der Beifall ist laut und lang für eine künstlerische Leiterin, die genau weiß, was sie will. So der Eindruck, den Naomi Beckwith in Kassel macht. Sie ist auch eine Kuratorin, die zugleich sehr viel Charme versprüht. Ein paar Stimmen aus dem Publikum.
Total sympathisch und nahbar und super erfahren. Und ich habe ein total gutes Gefühl. Ich glaube, das wird eine tolle Dokumenta mit ihr.
Ich bin begeistert von dem heutigen Abend, vor allen Dingen von der Offenheit, wie Naomi Beckwith sich hier präsentiert hat.
Eine sehr smarte, sehr elegante, sehr eloquente, sehr angenehme Person. Ich fand den Auftritt sehr überzeugend.
Strahlende Gesichter überall und ein sehr großes Interesse. 700 Menschen sind zur Vorstellung des Konzepts für die nächste Dokumenta gekommen. Viel mehr als ursprünglich erwartet. Vor Beginn war die Schlange vor der Tür fast 200 Meter lang. Der Star des Abends genießt die Aufmerksamkeit sichtlich. Naomi Beckwith strahlt auch. Die Dokumenta ist für die Kuratorin des weltbekannten Guggenheim-Museums in New York etwas ganz Besonderes. Zu Anfang ihrer Präsentation zeigt sie ihre Heimatstadt, Chicago. Ein Schmelztiegel, in dem Menschen aus allen Kontinenten zusammenleben. Das habe sie geprägt, sagt sie. Als schwarze Amerikanerin habe sie schon in ihrer Jugend viel gelernt über die Wurzeln ihrer Vorfahren in Afrika, afrikanische Kunst, aber auch die Kultur des Nordens, die europäischen Wurzeln der USA. Und so werde auch die nächste Dokumenta wieder über den Tellerrand der eigenen Kultur hinausblicken. Es wird eine globale Schau, eine Ausstellung über unseren ganzen Planeten, die ganz viele Stimmen zu Wort kommen lässt. Die letzte Dokumenta im Jahr 2022 sollte vor allem dem globalen Süden eine Stimme geben. Die Weltkunstschau im Jahr 2027 dagegen wird den Akzent wieder anders setzen. Denn Naomi Beckwith stellt herkömmliche Denkweisen über den globalen Süden und den Norden in Frage. Ich frage mich manchmal, ob die Kategorien Nord und Süd noch nützlich sind heutzutage. Die vielen Nationen mit ganz unterschiedlicher Geschichte, den unterschiedlichen Zugängen zu Macht und Reichtum. Ich glaube, die kann man nicht einfach in den Worten Nord und Süd zusammenfassen. Diese Kategorien sollten wir aufbrechen, an ihre Stelle eine Vielstimmigkeit setzen, Polyphonie, wie in der Musik. Details über ihr künstlerisches Konzept hat Naomi Beckwith noch nicht verraten, aber ihre Vision von einer Dokumenta mit vielen Menschen aus aller Welt, die einander zuhören und sich gegenseitig respektieren. Für Rassismus, Antisemitismus, Antisemitismus und jede Art von Diskriminierung dagegen habe sie null Toleranz. Zwar wollten Kunstschaffende auch provozieren, das sei normal, aber eine Provokation um der Provokation willen, die verletzt, das will ich auf dieser Ausstellung nicht haben. Das wäre eine Verletzung unserer Werte. Ein Antisemitismus-Skandal wie bei der letzten Documenta werde es mit ihr nicht geben. Und um das zu erreichen, werde sie sich auch alle Kunstwerke vorher anschauen. Ihr Ziel, eine positive Sicht auf die Zukunft. Ein Aufbruch nach all den Querelen der letzten Jahre. Das ist Naomi Beckwith an diesem Abend tatsächlich gelungen.
Gute Aussichten für die Documenta 16, die vom 12. Juni bis 19. September 2027 stattfinden soll. Jetzt aber werden in Kassel erstmal 70 Jahre Documenta gefeiert. Unter anderem mit dem Projekt 7000 Palmen rund um das Fridericianum. Das war HR Info Kultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.